Ich will fortfahren mit dem Thema, das ich schon jetzt zweimal hier besprochen habe. Es ist ein Thema, das immer wieder frisch ist, und es ist nicht so wichtig, dass wir die Kontinuität in kurzen Abständen haben. Es ist ein Thema, das man als selbstständiges Thema immer wieder betrachten kann. Aber ich will jetzt Fortsetzung machen. Es geht um die Frage, warum Jesus Christus in die Welt kam. Und ich hatte gesagt, Jesus Christus kam in die Welt, um zu dienen. Das sagt uns Markus Kapitel 10, Vers 45. Des Menschen Sohn ist gekommen, zu dienen. Nicht sich dienen zu lassen. Wir lassen uns schnell dienen, bedienen. Man erzählt von Hudson Taylor. Er war wohl mit einigen seiner Mitarbeiter in Amerika und bekam dann aber sehr schnell raus, dass dort, wenn man die Schuhe im Hotel ausstellte, nicht von Personal geputzt wurden. Dann hat er aber sich etwas erlaubt, so einen Spaß, und hat dann selbst die Schuhe seiner Mitarbeiter geputzt, die sie rausgestellt hatten. Die bekamen das nicht mit. Dann hat er die Schuhe geputzt, und die waren der Meinung, das Personal hat auch hier die Schuhe geputzt. Das war Hudson Taylor. Ein Mann, der dienen konnte und nicht darauf aus war, bedient zu werden. Das ist unser Herr Jesus Christus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Das hätte er nicht tun müssen, zwar versäumt worden irgendwie, und dann holt er das nach. Jesus Christus kommt in die Welt, um zu dienen. Zweitens, er kommt in die Welt, um Gott zu offenbaren. Nun können wir fragen, war Gott nicht schon bekannt? Ja, er hatte sich reichlich geoffenbart. Aber Gott macht sich große Mühe, um uns entgegenzukommen und zu zeigen, wer er ist. Niemand sieht ihn, normalerweise. Aber Jesus kommt aus seinem Schoß gleichsam, sagt Johannes, und er hat uns ihn gezeigt. Das tut er, indem er ihn als Vater zeigt. Und übrigens, Jesus zeigt, dass Gott ein Vater ist. Das war etwas, das nicht so klar war. Zwar kannte man Gott irgendwie schon als Vater, aber Jesus hat das so wirklich deutlich gemacht. In seinen Worten hat immer wieder von seinem Vater gesprochen und hat dann die Jünger mit hineingenommen in seine Beziehung zum Vater. Und hat sie gelehrt, zu Gott zu beten, als einem Vater. Aber was uns oft nicht so klar ist, glaube ich, ist, dass Jesus selbst ein Vater war. Nicht nur mit Worten, sondern mit seinem Wesen hat er gezeigt, wie Gott Vater ist. Wir verstehen Jesus normalerweise nicht als Vater seiner Jünger, war wohl gleichaltrig, vielleicht auch jünger als einige von ihnen. Und dann, und das möchte ich heute Morgen betonen, Jesus offenbart Gott als den Treuen. Das wird den Schreibern der Heiligen Schrift sehr wichtig. Zum Beispiel Paulus in Römer 15, Vers 8. In Römer 15, Vers 8 lesen wir, ich sage aber, Jesus Christus ist ein Diener geworden der Beschneidung. Für die Wahrheit Gottes oder für die Wahrhaftigkeit Gottes. Um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, die aber, die von den Völkern sind, damit sie Gott für Barmherzigkeit verherrlichen. Paulus teilt die Menschen in zwei Gruppen. Hier ist das Volk Israel, da sind die Nicht-Israeliten. Und Jesus kommt natürlich für beide, aber hier bei den Israeliten ist es wichtig, dass wir bei den Verheißungen anknüpfen. Denn die Israeliten hatten Verheißungen bekommen. Die Heiden nicht direkt, indirekt schon über Israel. Dort sollen die zu Jesus finden, den Messias, einfach für Gottes Barmherzigkeit danken. Israel hatte ein Recht zu erwarten, dass Jesus käme. Und zwar für Israel. Für die Heiden ist das wie eine Barmherzigkeit. Wir hatten kein Recht, ihn zu erwarten. aber sie bekommen doch noch die Gnade, die Gott Israel schenkt. Also Gott hat manche Verheißungen im Alten Testament gegeben, dem Volk Israel, in Bezug auf den Messias. Und diese Verheißungen werden in Jesus Christus erfüllt. Es ist nun ein sehr schönes Studium, diese Verheißungen einmal zu identifizieren, sie zu sammeln. Eine reiche Zahl von Verheißungen verschiedener Art, wo er zur Welt kommen sollte, wo er geboren werden sollte, aus welcher Familie, wie er leben würde. Eine ganze Menge ist über Jesus gesagt, über seine Geburt, sein Leben und seinen Tod, ganz besonders in Jesaja 53 und anderen Stellen. Aber das Wichtige ist, dass Gott sein Wort gehalten hat. Die Treue Gottes wird hier herausgestellt. Gott hält sein Wort. Er hat versprochen, einen Retter zu senden, und er sendet ihn. Es hat zwar lange gedauert, aber, so vergewissert uns Petrus einmal, Zeitlänge trägt in keiner Weise ab von der Treue Gottes. 2. Petrus 3, Vers 9. Bei Gott, oder dort in der Gegend, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und oft wird dieser Vers zitiert, um beweisen zu wollen oder zeigen zu wollen, dass Gott ein anderes Zeitverständnis hätten als wir. Das finde ich nicht ganz richtig. Ich glaube, Gott versteht sehr wohl unsere Zeit. Er hat sie geschaffen. Nun könnten wir sagen, ja, das schon. Er versteht schon unsere Zeit, aber bei ihm ist das doch anders, bei ihm ist doch alles gegenwärtig. Das mag sein, aber das sagt nicht dieser Vers. Wir müssen vorsichtig sein, was wir womit belegen. Darum geht es Petrus nicht, um ein Zeitverständnis Gottes. Es geht ihm um die Treue Gottes. Denn im Zusammenhang in 2. Petrus 3 geht es darum, dass Leute spotten. Das bleibt alles beim Alten, es hat sich nichts geändert. Da mag jemand mal gesprochen haben, aber jetzt hat sich nichts geändert und das wird wahrscheinlich so bleiben. Wir neigen dazu, wenn ein Versprechen gegeben worden ist, je länger es dauert, das Versprechen einzulösen, je schwächer ist die Zuverlässigkeit dieses Versprechens. Wenn jetzt keine Zeitangabe war, ja. Je länger es dauert, je weniger Vertrauen haben wir, dass es sich erfüllen wird. So sind wir. Und da steigt Petrus ein und sagt, so ist es nicht bei Gott. Der Abstand zwischen Aussage und Erfüllung hat nichts zu tun mit der Tatsache der Erfüllung. Es mag ein Tag sein, es mag 1000 Jahre sein. Die Treue Gottes und die Gewissheit der Erfüllung seiner Aussage bleibt vollkommen gleich, konstant. Mit anderen Worten, bei uns nach einem Tag, ja, das hätten wir erwartet. Übertragen wir jetzt dieses Vertrauen auf Gott, wenn er nach 1000 Jahren und jetzt nach 2000 Tagen gleichsam, nach 2000 Jahren seine Verheißung erfüllt. Jede Generation erwartet natürlich Jesus in seiner Zeit. Und wir sagen, es kann nicht mehr lange dauern. Das hat schon Luther gesagt. Ja? Es kann also bei diesen Umständen in der Welt nicht mehr lange dauern. Ja? Inzwischen sind schon über 400 Jahre weg. Aber Gott hält sein Wort. Und es hatte tausende von Jahren gedauert. Von der ersten Verheißung an. Gott hatte zwar die Verheißung immer wieder wiederholt. Das war natürlich ermutigend. Gott wollte ja, dass die Hoffnung seiner Leute aufrechterhalten. Dennoch hat es sehr, sehr lange gedauert, trotz dieser Verheißungen, trotz dieser Zusagen. Und vom letzten, bei Maleachi, da hat es nochmal 400 Jahre gedauert und kein prophetisches Wort. Und viele haben schon aufgegeben, offenbar. Aber da waren einige, da war ein Mädchen namens Maria, ihr Verlobter namens Josef, eine Anna, die in Jerusalem wohnte, einzelne Personen. Stellen Sie sich vor, Jerusalem ist eine der größten Städte der damaligen Welt. Es war eine Frau, die hieß Anna. Ja, so. Es war da noch ein Mann, der hieß Simeon. Und da waren noch einige Leute in dem nächsten Ort, in einem kleinen namens Bethlehem, da waren noch Hirten, die hüteten ihre Schafe des Nachts auf dem Felde. Die hatten auch noch die Hoffnung wachgehalten. Und es werden wohl noch andere gewesen sein, wenige. Es heißt, er kam in sein Eigentum, in sein Volk, aber das Volk als solches nahm ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, da wird deutlich, es war doch eine Minderzahl, ja? Eine Minderheit. Gott hält sein Wort. Zeitlänge trägt in keiner Weise ab von der Treue Gottes. Gabriel, der Engel, sagt in Lukas 1, Vers 37, bei Gott ist keine Aussage unmöglich. Das Wort dort für Wort ist ein anderes, als wir normalerweise gebrauchen. Ein Wort, das nicht oft vorkommt, es kann auch Ding oder Sache heißen. Und übersetzt genau ein hebräisches Wort, das auch so Wort oder Sache bedeuten kann. Und wenn wir, bei Luther übersetzt, bei Gott ist kein Ding unmöglich, ja? Aber wenn wir das im Zusammenhang einmal auf die Worte Gottes beziehen, dann gewinnt das neue Bedeutung. Gabriel macht deutlich, wenn Gott eine Aussage macht, dann kann er diese Aussage einhalten und er wird es auch tun. 2. Korinther 1, 19 und 20 spricht Paulus von dieser Treue Gottes. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, der wurde nicht Ja und Nein, was bei uns Menschen ja sehr schnell vorkommen kann. Da sagt jemand Ja und dann hinterher sagt er wieder Nein. Oder jemand sagt Nein und dann sagt er wieder Ja. So sind wir. Wir halten nicht immer unser Wort. Und das ist schon etwas Bewundernswertes, wenn jemand immer konsequent sein Wort hält. Ein Mann, ein Wort. Das ist so, kommt so selten vor, dass Jesus Christus hervorsticht als jemand, der wirklich Ja meint, wenn er Ja sagt und Nein meint, wenn er Nein sagt. Und er vertritt nun die Art Gottes. Wenn Gott Ja gesagt hat zu Menschen, zu Israel, dann meint er Ja und dieses Ja wird dann Wirklichkeit und Fleisch in Jesus Christus. Sondern es ist Ja in ihm geworden. Das Ja Gottes in der Verheißung ist Erfüllung und Fleisch geworden in Jesus Christus. Er stellt die Treue körperlich dar. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, so viele es geben möchte, in ihm, in Jesus, ist das Ja, Gottes Ja zu uns, ist in Jesus. Jesus könnte Ja heißen. Und in ihm das Amen. Amen ist das Wort für das hebräische oder aramäische Wort für wahrlich. Es ist das Wort, das Jesus gebraucht, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich. Im griechischen Testament wird das aramäische Wort gebraucht, kein griechisches. Amen, Amen. Und wir übersetzen zurecht, wahrlich, wahrlich. Ich habe mal in meiner Übersetzung, wenn ich arbeite an der Übersetzung, immer wieder auch in den Briefen, wenn Paulus Amen sagt, da wahrlich geschrieben, das wird dann neu. Oder in der Offenbarung, Amen, wahrlich, dann gewinnt das neue Bedeutung. In ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Gott zur Verherrlichung durch uns. Interessant, durch uns. Gott verherrlicht seine Treue, lässt sie groß werden durch Jesus. Jesus ist die Treue Gottes unter uns Menschen. Jetzt ist Jesus zum Vater gefahren, zu Rechten und ist gleich unsichtbar. Und jetzt, sagt Paulus, sind wir dran. Jetzt will Jesus Christus, der das Haupt ist, durch uns seinen sichtbaren Leib hier auf der Welt, will er durch uns seine Treue offenbaren. Im Zusammenhang sieht das sehr, sehr praktisch aus. Es ist ungeheuer, was hier im Umfeld liegt. Lassen Sie mich da etwas davon erzählen. Diese kleinen zwei Wörter, durch uns, besagen sehr, sehr viel in diesem Korintherbrief. Warum? Paulus beantwortet einen Vorwurf, Er antwortet auf einen Vorwurf, der von Korinth kam. Paulus hatte ursprünglich einen Plan gemacht. Und er hatte sich vorgestellt, die korinthische Gemeinde, der möchte ich 2 Besuche in kurzer Zeit schenken. Das hat, nennt er mal eine Gnade. Er stellt sich vor, dass es etwas Schönes für die Korinther sein würde, wenn er sie besuchen könnte. Und dann hat er geplant, vom Süden zu kommen und in den Norden zu reisen, nach Makedonien, das ist Nordgriechenland. Und dann würde er denselben Weg einschlagen, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und immer dann über, und beide Male über Korinth fahren. Aber mit der Zeit merkte er, das wäre kein guter Plan. Diesen Plan hatte er aber schon bekannt gegeben. Dann merkte er, das wäre nicht gut. Die korinthische Gemeinde, die ist, ich muss mir Zeit geben. Wenn ich jetzt fahre, dann muss ich strafen. Und ich möchte nicht. Er möchte ihnen diese Traurigkeit ersparen. Vielleicht geht es ohne Route. Wenn ich bete, ich schicke vielleicht noch den Titus, vielleicht kommen sie von sich aus. Und dann kann ich mich freuen und sie können sich freuen. Ich hätte nicht so mit dem Rügen kommen müssen. Und dann gibt er diesen Plan auf und macht einen anderen Plan. Und gibt diesen bekannt. Aha, sagen die Korinther, das ist nun wieder der Paulus. Ja. Ob wieder oder jetzt neu entdeckt. Auf jeden Fall, sie werfen es ihm vor, dass er wankelmütig ist. Paulus nimmt das hin, verdaut das vor dem Herrn, nimmt sich Zeit und dann schreibt er einen Brief in aller Ruhe und fängt mit einem Lob Gottes an, Sie können es nachlesen, 2. Korinther 1. Gott sei gelobt, der uns in jeder Trübsal immer wieder tröstet, holt so weit aus, dann stößt er mal so ein bisschen auf dieses Problem, dann geht er wieder weiter. Ja. Gleich wird er erklären, wir müssen alle diese Texte sammeln, wenn wir die Geschichte haben wollen. So leise geht Paulus mit den Korinthern um, so sanft. Er sagt, wenn ich Pläne mache, ist das so, dass aus der einen Seite meines Mundes kommt Ja und aus der anderen Seite Nein und dann hört es sich so wie ein Jein? Wenn ich Pläne mache, mache ich die nach dem Fleisch, so wie es mir, nach meinen Launen, nett wäre? Ja. Bin ich so? Mache ich meine Pläne so? Nein, sagt er. Und jetzt, warum mache ich, Paulus, meine Pläne nicht so? Warum nicht aufgrund des Fleisches? Warum suche ich nicht mein eigenes bei meinen Plänen? Wessen Wohl suche ich, wenn ich Pläne mache? Aber das ergibt nicht die Antwort. Er sagt nur, warum er treu ist. Er hält seine Treue aufrecht. Er sagt, auch wenn ich meine Pläne ändere, ich bin treu. Warum? Weil ich ein Evangelium gepredigt habe, eine Botschaft, und zwar bei euch in Korinth, und auch meine Mitarbeiter haben dieselbe Botschaft gebracht. Wir waren zu dritt und haben dieselbe Botschaft von der Treue Gottes in Jesus Christus gebracht. Und wir haben gesagt, Gott hat verheißen, er sprach ja immer wieder vom Alten Testament her, nicht wahr? Und dann hat er gesagt, diese Verheißungen wurden in Jesus erfüllt. Das ist der Jesus, den wir verkündet haben. Wir haben doch gepredigt, Jesus ist das Ja Gottes. Und jetzt will Gott sich verherrlichen durch uns. Ja, sagen die Korinther, der nimmt jetzt wieder schon den Mund so voll. Aber immerhin hat er seinen Plan geändert. Ja. Er hat nicht sein Wort gehalten. Er wollte bei uns vorbeikommen und ist nicht vorbeigekommen. Dann sagt er, nachdem er nun dieses geistliche Wort wieder gegeben hat, damit sie das verkraften können, was er sagen will, damit sie in einer geistlichen Verfassung sind, mit einmal kommt's. Ich bezeuge, Gott ist mein Zeuge. Das heißt, eines Tages, wenn ihr, Korinther, und ich da vor dem Thron Gottes stehen, dann wird Gott mein Zeuge sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich kam nicht nach Korinth, um euch zu schonen. Verstehen Sie? Man kann seinen Plan ändern im Zeichen der Treue, nicht im Zeichen der Untreue. Das gibt es auch, dass wir unseren Plan ändern im Zeichen der Untreue. Aber dieses Mal war es, weil Paulus den Korinthern treu war, dass er seinen Plan änderte. Warum hat Gott seinen Plan mit Ninive geändert? Weil er Ninive treu ist. Ja? Was ist letztlich Treue? Treue sucht das Wohl des Gegenübers. Und dann werden Pläne gemacht und Wege eingeschlagen, die dieses Ziel im Zeichen der Treue Einhalt oder erreichen sollen. Gott ist ein treuer Gott. Wir haben schon von Weihnachten gesprochen. Weihnachten ist das Fest der Treue Gottes. Gott hält sein Wort. Wollen wir dieses mitnehmen heute Morgen? Und wollen wir den Herrn bitten um die Gnade, die Paulus geschenkt wurde, dass Gott sich verherrlichen kann in seiner Treue durch uns, dass Leute sehen können an unserem Leben, dass Gott und sein Evangelium, die Botschaft, die wir ja vertreten, eine Botschaft der Liebe und der Treue und der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit ist. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du dein Wort hältst. Wir danken dir, Herr, dass du dein großes Wort gehalten hast, einen Retter in die Welt zu schicken. Wie sind wir so dankbar, dass dieser Jesus gekommen ist, Gott in Menschengestalt, Jahwe rettet. O Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst zu kommen, dich zu entäußern und einen neuen Leib oder einen Leib anzunehmen, in ein neues Umfeld zu kommen, was für dich Versklavung bedeutete. Aber du hast diesen Weg eingeschlagen, um uns zu befreien von unserer Sklaverei. Herr, wir danken dir für diesen ungeheuer großen Weg der Rettung. Herr, hilf uns, diese große Botschaft in den Mund zu nehmen, aber auch mit der Tat und mit unserem Wesen zu zeigen. Herr, lass deine Botschaft auch bei uns Fleisch werden. Schenk es einem jeden von uns, jung und alt. O Herr, bewahre uns davor, dass wir diese Welt wichtiger nehmen als deine Welt. Das Jetzt wichtiger als das Morgen, wann du erscheinen wirst. Wir danken dir, Herr, so wie du erschienen bist, so wirst du auch eines Tages erscheinen und wir werden dich eines Tages sehen. Wir danken dir, Herr, dafür. Danke, Herr, für diesen schönen Morgen, den du uns geschenkt hast, nach außen und nach innen. Und lass es, Herr, schön bleiben im ganzen Tag. Und lass uns, Herr, deine Schönheit auch erleben die ganze Woche, auch wenn es mal dunkel wird um uns her. Bitte, Herr, lass uns nicht untergehen in unserer Traurigkeit. Schenke jedem hier Freude an dir in dieser Woche, wann es scheint trüb zu werden. Wir danken dir, Herr, dass du es tust. Amen.